Ja, auch von mir aus nochmal einen herrlich schönen guten Morgen. Es gibt Textstellen, über die stolpere ich immer wieder. So ging es auch mit diesem Vers, in den die Predigt nachher einmünden wird. Immer wieder, wenn ich diesen Text gelesen habe, hat er mich eine Zeit lang beschäftigt. Und als er im November wieder dran war, habe ich gesagt, und das gibt die nächste Vorlage. Diesen Text, diesen Vers verrate ich allerdings erst zum Schluss hin. Wir reden alle vom Frieden, zu Recht. Ja, ich denke, wir tun es zu allen Zeiten und in unseren Tagen, hallo Elia, zu Recht. Ja, es gab zu allen Zeiten, es gibt auch in unserer Zeit so unendlich viele Auseinandersetzungen, so viele Kriegsschauplätze im Kleinen und im Großen. Und so formuliere ich so manches Mal in meinem Gebet, du Gott des Friedens und des Rechtes, du siehst die vielen Kriegsschauplätze in unseren Tagen. Bis in Ehen und Familien hinein, bis in Schulen, Betriebe und Unis hinein. Du siehst die Kriegsschauplätze zwischen gesellschaftlichen und Volksgruppen und zwischen Völkern. Ja, wie das ist, wenn kein Friede ist, ist auch in unserer Zeit mit Händen zu greifen, im Kleinen und im Großen. Was aber führt denn zu Auseinandersetzungen, was aber führt denn zum Krieg? Da ist mir zunächst einmal der Neid eingefallen. Ich gönne dem anderen einfach nicht, was er ist, was er hat und was ihm gehört. Ich neide ihm das einfach. Neid ist dabei keine Bagatelle, er frisst sich tief in uns hinein und vergiftet uns und folglich auch die Atmosphäre. Davon sind auch die Frommen aller Zeiten und auch unserer Tage nicht frei. Da verkündigt Paulus das Evangelium und dann heißt es in der Apostelgeschichte 13 in den Versen 44 und 45, am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Gönnen wir anderen Gemeinden all das Gute, das sie haben? Da schreibt Jakobus, wir lesen das in Jakobus 3 in den Versen 14 und 16, habt ihr aber bitter Neid und Streit in euren Herzen, so rühmt euch nicht. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Manchmal gibt es zumindest für uns nachvollziehbare Gründe für Neid. Da bevorzugt der Erzvater Jakob seinen Lieblingssohn Josef, und zwar nicht nur in seinem Herzen, sondern hörbar und erlebbar für alle. Und dann heißt es in 1. Mose 37, Vers 11, und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Immer dann, wenn in Familien, Betrieben oder wo auch immer die einen bevorzugt und die anderen benachteiligt werden, ist der Neid, ist der Ärger, ist die Missgunst vorprogrammiert. Neid ist, wie gesagt, keine Bagatelle. Salomo schreibt in seinen Sprüchen, und zwar in Sprüche 14, Vers 30, Neid ist wie Eiter in den Gebeinen. Streit. Was führt zu Streit und Krieg? Jakobus sagt am Anfang des vierten Kapitels, woher kommt der Kampf unter euch, der Streit? Kommt es nicht daher, dass in euch die Gelüste streiten? Ihr seid begierig, ich will es unbedingt haben wollen, ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Im Klartext heißt das, und das finden wir auch an vielen anderen Stellen der Bibel, die Ursache allen Streits, aller Auseinandersetzungen, aller Kriege im Kleinen und im Großen liegt ganz tief, nämlich in uns selbst. Die Ursache liegt letztlich darin begründet, dass wir alle in einer gefallenen Welt leben, die nicht heil ist. Dass wir in einer Welt leben, jenseits von Eden. Um es biblisch zu sagen, eine war, dass wir Sünder sind. Auch Politiker, es geht auch Politiker nicht anders. Auch sie sind Sünder. Vielleicht erwarten wir manchmal einfach auch viel zu viel von ihnen. Und auch wir als Christen sind nicht frei von alledem, weil auch wir, so wie es Luther gesagt hat, in dieser Welt nicht über den Status des gerechtfertigten Sünders hinauskommen. Habgier ist ein weiteres Stichwort, das mir eingefallen ist. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 15, bevor er das Gleichnis vom reichen Kornbauern erzählt: Hütet euch vor aller Habgier. Und der Apostel Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter und Nachfolger Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 10, denn Geldgier, denn Habgier ist eine Wurzel allen Übels. Haben wollen, was uns nicht gehört, oder haben wollen, was uns nach unserer Meinung doch bitteschön zustehen müsste, das sind dann die gängigen Spielarten. Viele Kriege im Mittelalter waren ja bekanntermaßen sogenannte Erbfolgekriege. Da hat man anstandshalber noch gewartet, bis der alte Ritter tot war, und dann hat sich der Ritter Heiner vom Ritter Kuneberg gewaltsam das Schloss geholt, das nach seiner Meinung doch eh ihm hätte zustehen müssen. Unser Wladimir Putin, den Anspruch auf die Ukraine, die er eigentlich immer zu Russland gehört hat und deshalb auch in Zukunft gefälligst wieder zu Russland zu gehören hat. Machtausübung kann ein Motiv sein, das gibt selbstverständlich auch legitim und positiv. Aber es gibt auch Machtmissbrauch. Ich will Macht haben über andere, ich will das Sagen haben, ich will Gewalt haben und übe dann auch Gewalt aus. Kein gegenseitiges Verständnis, kein gegenseitiges Verstehen sind der ideale Nährboden für Konflikte, für Auseinandersetzungen aller Art. Und ich denke, auch ungerechte Behandlung bietet automatisch viel Zündstoff für Neid und Streit und Konflikte. Dabei muss ja gar nicht immer eine ungerechte Behandlung wirklich vorliegen. Es reicht, wenn sich der andere ungerecht behandelt fühlt. Was muss eigentlich geschehen, damit Friede wird und bleibt? Im Grunde liegt es ja auf der Hand. Eigentlich bräuchten wir die bisher aufgezeigten Dinge nur zu vermeiden bzw. ins Gegenteil zu kehren. Kein Neid, keine Habgier, kein Machtmissbrauch. Und viele Konflikte könnten entschärft oder gar vermieden werden. Gegenseitiges Verstehen und Verständnis, gegenseitiger Respekt, das würde auf jeden Fall zur Lösung von Konflikten beitragen. Wie das gehen könnte und müsste, das wissen wir sehr wohl. Aber auch dann wären Streit und Konflikte und Auseinandersetzungen nicht immer zu vermeiden. Dass es zu Streit kommt, ist auch gar nicht das eigentliche Problem. An vielen Stellen der Bibel wird von Streit und von Meinungsverschiedenheiten und von Auseinandersetzungen berichtet, unter anderem in der Apostelgeschichte und in den paulinischen Briefen. Entscheidend ist, dass wir, nachdem wir uns auseinandergesetzt haben, dann wieder zusammensetzen, im wahrsten Sinne des Wortes, um Konflikte und Streitpunkte an- und auszusprechen und um zu Lösungen zu kommen. Konfliktfähigkeit und Konsensfähigkeit sind, denke ich, auch die beiden Grundvoraussetzungen für jede Gremienarbeit. Darum geht es, wenn man sich auseinandergesetzt hat, sich dann wieder zusammenzusetzen und zu Lösungen zu kommen. Und wenn man auch in der Sache noch ein bisschen Ahnung hat, ist das nicht schädlich. Ja, wie das gehen könnte und müsste, das wissen wir alle. Aber es gelingt uns eben nicht immer. Je nach Konflikt, je nach Auseinandersetzung ist auch die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Vergebung und zur Versöhnung erforderlich. Und spätestens hier stoßen wir an unsere natürlichen Grenzen. Das haben wir von Haus aus nicht ausreichend im Gepäck, wenn überhaupt. Und wenn uns das schon als Christen Mühe macht und wenn das für uns schon kein Selbstläufer ist, woher sollen es denn unsere Zeitgenossen nehmen, woher nehmen und nicht stehlen? Dass das neu unsere Bitte wird, Herr, gestalte du uns immer mehr um in dein Bild. Lass uns die Kraft deiner Vergebung täglich in Anspruch nehmen und mach uns dann auch bereit und fähig, Vergebung zu gewähren und in Anspruch zu nehmen. Hilf uns, Dinge offen an- und auszusprechen. Hilf uns, zur Klärung von Missverständnissen beizutragen. Hilf uns, dass wir uns nach Auseinandersetzungen wieder zusammensetzen. Hilf uns, Kinder deines göttlichen Friedens zu sein, in allem Streit. Lass uns mit deinen Waffen kämpfen. Der Apostel Jakobus fasst es eigentlich sehr schön zusammen, zunächst formuliert er praktisch diese Weisheit von oben und sagt, die ist irdisch, die ist menschlich, die ist teuflisch. Nein, die Weisheit von unten, sorry. Und jetzt sagt er, die Weisheit aber von oben ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, ist unparteiisch und ohne Heuchelei. Allein über diesen Vers könnten wir Logan eine separate Predigt halten. Und er fährt fort, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Und jetzt nähere ich mich langsam diesem Vers, nämlich Jesaja 32, Vers 17. Ich habe ja gesagt, wir reden alle viel vom Frieden. Und das ist gut und wichtig so. Vielleicht zu wenig über einen anderen Begriff. Da gibt es, wie so oft, Missstände im Volk Israel, die die Propheten dann ja auch jeweils thematisieren. Da werden die Schwächsten der Gesellschaft, Witwen, Waisen und Fremdlinge, nicht fair, um nicht zu sagen sehr schlecht behandelt. Da gibt es ungerechte Rechtsprechung und Korruption im alttestamentlichen Bundesvolk. Und in eine solche Situation hinein sagt der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes zu einem der Könige des Volkes Israel: Die Frucht der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit werden Ruhe und Sicherheit sein. Die Frucht der Gerechtigkeit wird Friede sein, heißt es in Jesaja 32, Vers 17. Das heißt doch im Klartext, ohne Gerechtigkeit kein Friede. Dabei genügt es ja bereits im Kleinen wie im Großen, wenn sich jemand ungerecht behandelt fühlt. Solange Menschen und Gruppen und Völker ungerecht behandelt werden oder sich auch nur ungerecht behandelt fühlen, wird es keinen Frieden geben. Üblicherweise würden wir ja so sagen, Gerechtigkeit ist dann gegeben, wenn alle gleich behandelt werden. Und grundsätzlich würde ich diesen Satz auch unterschreiben. Und dennoch frage ich mich, ob Gleichbehandlung immer am gerechtesten, immer am sachgerechtesten ist. Muss mein 14-jähriger Großneffe auch die Zootiere als Gebäck erhalten, die ich meinem 5-jährigen Großneffen mitbringe? Oder darf es etwas anderes sein? Da hat mein mir unvergessener Volksschullehrer Roland Heyer die Schüler an sein Pult geholt, die nicht so leistungsstark waren, um diese Sache noch einmal zu erklären. Diskriminierung meines Kindes, würden heute manche Eltern schreien. Aber ich frage mich, ob er nicht das Beste getan hat. Ich gehe in ein paar andere Bezüge noch rein und jetzt merken wir, spätestens hier merken wir jetzt, das, was wir als gerecht empfinden oder als gerecht klassifizieren, das muss noch nicht einmal immer identisch sein unter uns. Das erschwert natürlich das Ganze ein bisschen. Wann ist eine Entlohnung gerecht? Damit beschäftigen sich Kommissionen. Was muss Entlohnung denn hergeben? Muss sie nur für Kleidung und Nahrung und vielleicht noch für ein Dach über dem Kopf reichen? Oder auch noch für Bildung und Unterhaltung? Muss sie auch noch für Urlaubsreisen reichen? Und wenn ja, für wie viele? Wie viel Geld kann man im Monat verdienen und, was, und ab wann wird einem alles andere nachgeworfen? Ist die Steuerprogression, die wir heute haben, wirklich das einzig denkbare und gerechte Steuersystem? Im Mittelalter gab es Fronarbeit für alle gleich, einen Tag oder zwei Tage in der Woche. Manche wären froh, wenn sie nur so einen Steuersatz von 14% oder 28% hätten. Und das mosaische Recht kennt bekanntermaßen nur einen einzigen Steuer- und Abgabensatz, nämlich 10% von allen, für alles, von allen. Ich will mit diesen Beispielen nur andeuten, was jetzt nochmal zu einer gewissen Verkomplizierung führt, nämlich dass das, was wir jeweils für gerecht halten, dass das unter Umständen gar nicht identisch ist, dass wir genau diese Fragen durchaus unterschiedlich beantworten könnten und würden. Aber es hilft alles nichts. Ich denke, wir sind gefordert, auch in der Kraft unseres Gottes, im Kleinen, und das gilt auch im Großen, für Gerechtigkeit einzutreten, so gerecht wie möglich zu verfahren, damit der Friede eine Chance hat. Deshalb trachten wir in seiner Kraft und zu seiner Ehre nach Gerechtigkeit, so gut wir es vermögen, damit der Friede eine Chance hat. Herr, hilf uns dazu und stärk uns dazu täglich neu. Amen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.